Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Ich will möglichst schnell rein, weil heute besprechen wir Lookback, einen der besten, naja, Kurzmanga würde ich normalerweise sagen. Aber er wurde verfilmt in einem kurzen Film, 60 Minuten, und wir waren im Kino und haben uns den angeschaut. Mittlerweile gibt es den auch auf Amazon Prime, aber in der Zwischenzeit war ein bisschen Zeit und ja. Genau, deswegen sprechen wir jetzt drüber. Und wir haben noch Gridman Universe für euch, der ein bisschen metamäßig abgeht, aber darüber sprechen wir später. Lass uns über Lookback reden, Julian.
Hast du mir damals angeboten, den Manga hast du da, kann ich lesen. Ich habe Sayonara Eri gelesen, aber Lookback bin ich nicht
auch
dazu
großartig
gekommen. Und ja, dann wurde halt der Anime angekündigt. Da dachte ich, okay, dann schaue ich vielleicht mal, weil du schon den Manga vorgelesen hast, dass ich die Perspektive eines Anime-Onlys bringe. Das haben wir auch geschafft. War schön auf jeden Fall im Kino. Hat mich gefreut.
Weißt du, Julian, du kannst ruhig ehrlich mit unseren Leuten sein und sagen, dass du nicht lesen kannst.
Natürlich. Darum gucke ich auch höchstens Manga an. Ich sehe dann die schönen Bildchen. Und gerade auch Anime ist ja das Lustige. Ich weiß gar nicht, über was ich die ganze Zeit immer rede, weil ich kann hier Untertitel nicht lesen. Darum sage ich auch immer so vehement, dass ich keinen deutschen Dub gucke, weil eigentlich gucke ich, was möglich ist an deutschen Dub.
Also.
In der Vorstellung war noch ganz besonders, ich weiß nicht, ob es bei Amazon Prime war, ich habe gar nicht nachgeguckt, hätte ich vielleicht machen sollen. Da gab es noch 20 Minuten danach mit Interview des Directors, Regisseur. Als auch zwei, also von den Hauptrollen, die Seiyus. Und ich glaube, das war's. Genau. Und da gab es auch nochmal ganz interessante Infos und Perspektiven zu sehen, was auch mal ganz schön war.
Ganz ehrlich, ich glaube, der Director, ich glaube, der hatte nicht einen schlechten Take in den in seinem Interview. Jedes Mal, wenn der was gesagt hat, dachte ich mir, ja, er hat schon recht.
Ich fand den cleanen Raum so komisch. Ich weiß nicht, irgendwie so der Raum, wo er drin saß.
Ja, fair. Fair, ja. Aber trotzdem, also einfach dieses, als er gesagt hat, hey, ich habe den nur übernommen, weil ich dachte, ich kann dem Ganzen noch was hinzufügen oder so meinen eigenen Spin geben. Sonst macht es ja keinen Sinn, dass ich das adaptiere. Das war so ziemlich das Erste, was er gesagt hat. Und da habe ich schon gedacht, ja, der Mann, der hat's verstanden. Der hat's verstanden.
Gut, Lukas, wieso hast du überhaupt, weil so viel Manga liest du jetzt nicht unbedingt, aber wieso hast du diesen Manga gelesen, als auch dich dann so sehr drauf gefreut, dass der verfilmt wird?
Also bei mir hat es dann auch mit Sayonara Eri angefangen. Und ich habe den gelesen und habe gedacht, Tatsuki Fujimoto? Der hat schon was drauf, der kann schon was. Dann, als Chainsaw Man als Anime kam, wurden ja auch die ganzen Manga von ihm lizenziert und in Deutschland veröffentlicht. Und die habe ich mir dann halt alle rangeholt. Erst die Kurzmanga Lookback und Sayonara Eri. Dann einfach durch den Release-Schedule die anderen kurzen Manga-Sachen, die er gemacht hat, die jetzt eher so Studentenarbeiten und sowas waren. Die findest du auch mit, ich glaube 17 bis 21 und 21 bis 26 unter, also wenn du Tatsuki Fujimoto suchst, so sind dann eben die Titel. Die sind doch schon ein bisschen schlechter, aber man sieht so ein bisschen die Richtung, in die er sich bewegt hat. Gerade weil auch du hattest schon so ein paar crazy Stories dabei. Aber es war jetzt noch nicht so wie Chainsaw Man oder wie Fire Punch, was ich mir danach geholt habe, was die erste Serialization von ihm war. Und die ist auch ein bisschen abgedriftet. Also wer Fire Punch gelesen hat, wird wissen, das Ende ist vollkommen insane. Aber die Prämisse ist furchtbar gut. Und entsprechend, ja, ich bin Fan geworden von Tatsuki Fujimoto. Er ist ein guter Mangaka.
Ja.
Und wir sehen ja auch immer wieder, gerade jetzt in der aktuellen Season, wo Danda dann läuft, was von einem seiner Assistenten dann gemacht wurde, wo man auch so ein bisschen merkt, okay, das ist irgendwo eine neue Strömung auch, wo man sich so ein bisschen sagt, hey, wir können auch ein bisschen crazier werden. Wir haben dieses Medium Manga, wir haben dieses Medium Animation. Wir müssen uns nicht so an die physikalischen Gegebenheiten halten.
Du würdest mir aber wahrscheinlich zustimmen, dass jetzt Lookback so sein geerdetestes Werk ist. Die ganzen kleinen Geschichten, Kurzzeug, was es da noch gab, das habe ich natürlich nicht. Oder ich glaube, ich habe teilweise ein paar oder sowas, habe ich mal gesehen gehabt oder so. Aber
Ich
wenn
kann
du jetzt
mich auch nicht
vergleichst,
mehr an alle erinnern, aber ja, ich würde das
Sayonara,
so unterschreiben.
Eri, Chainsaw Man, Fire
Ja,
Punch und
also
Lookback, da ist
Lookback,
Lookback noch
gegen
das.
Ende hat Lookback ja auch nochmal so eine fantastische Komponente,
Ja.
aber ansonsten, das ist sehr geerdet, ja, gebe ich dir recht.
Genau.
Genau, und zwar im Großen und Ganzen, immer wenn du Leute darüber sprechen hörst, es geht halt um zwei Kreative, die erst irgendwo ein etwas besonderes Verhältnis hatten, im Sinne von, dass eben die eine die andere nicht kennt, die andere schaut aber zur ersten auf und die erste wird total neidisch auf die künstlerischen Skills von der zweiten. Ja.
Ja, und so ist es halt eine
Das
grobe
ist im Prinzip
Coming-of-Age-Story über
genau.
Mangaka.
Genau. Und die erste ist Fuchino, die eben auch auf der allerersten, na, zweiten Seite vom Manga direkt ihr Vorpanel präsentiert, was super gut ankommt, weil sie eben ein lustiges Vorpanel gemacht hat und die ganzen Mitschüler mögen ihren Humor, ihre Art, eine Geschichte zu erzählen. Und sie bekommt so ein bisschen Höhenflug, findet sich ganz toll. Und in der nächsten Ausgabe der Schülerzeitung ist neben ihrem Manga, der immer noch lustig ist, oder wieder lustig ist, ein Vorpanel-Manga von Kyomoto, die sehr artistisch fast schon ihre Manga-Panels zeichnet und sehr detailliert, eben eigentlich nur Hintergründe. Und in der Klasse sagen alle, boah, aber sie kann viel besser zeichnen. Und das ist natürlich für Fuchinos Ego furchtbar. Da kommt dann dieser Neid so ein bisschen rein. Vor allem, weil Kyomoto ist außerdem nicht in der Schule, weil sie sich eben nicht traut und nur zu Hause sitzt. Ich weiß jetzt nicht, ob Hikikomori der richtige Begriff ist, weil das ist ja dann eher so für Leute, die außerhalb von der Schulzeit sind.
Ich
Ah,
würde es aber
obwohl, nee,
trotzdem
stimmt
super
nicht, stimmt
bezeichnen.
nicht. Ja, also es passt auf jeden Fall. Man kann sich vorstellen, was da unter ist. Fuchino arbeitet eben weiter an ihren Vorpanels und als sie dann wieder welche veröffentlicht und wieder nicht mit dem Artstil von Kyomoto mithalten kann, entscheidet sie irgendwann, okay, es ist mir nicht wert und geht mit ihren Freundinnen was anderes machen. Bis dann am Ende der Mittelstufe, oder ist das schon Highschool? Nee, es müsste Mittelstufe sein, sie das Diploma für Kyomoto mitbringen soll. Wo die beiden sich das erste Mal richtig treffen und Kyomoto ihr hinterherrennt und ihr sagt, hey, ich habe immer zu deinen Mangas aufgeschaut, ich habe nur deswegen angefangen und sie eben halt auch Sensei nennt, was natürlich so ein großer Ehrentitel ist. Das überrumpelt Fuchino erstmal, sie gibt ein Autogramm und sagt, hey, ich möchte wieder anfangen, Manga zeichnen. Und da kommt schon so diese erste ikonische Szene, wo sie anfängt, durch den Regen zu springen. Vor Glück einfach, weil sie merkt, okay, wir sind auf einer Wellenlänge und Kyomoto bringt mir den Respekt gegenüber, den ich für ihre Arbeit habe. Und sie möchten dann eben auch zusammenarbeiten. Und das ist eben eine sehr schöne Sache. Von dort aus geht's dann ja weiter, die beiden freunden sich an, arbeiten zusammen, bekommen eine Published Series in, ich glaube sogar im Shonen Jump.
Ja,
Auch wenn
bestimmt.
es wird nicht explizit genannt, ne?
Ja, weiß ich gerade nicht mehr, aber selbst wenn, ist ja jetzt auch.
Ja, also es geht auf jeden Fall in die Richtung, wie hieß der Manga? Irgendwas mit Shark.
Shark Kick natürlich.
Shark Kick, genau. Die arbeiten dann daran weiter zusammen, bis Kyomoto sagt, hey, ich möchte eigentlich Kunst studieren. Und das ist so der große Break-up, an dem Fuchino weiterarbeitet an Shark Kick und Kyomoto eben losgeht, Kunst studieren. Das ist, der Herzschmerz hält auch nicht besonders lang an, weil dann
Dinge passieren.
sieht Fuchino, ja, okay, du willst das erst in einem Spoiler-Teil
Ja,
machen,
ich
ich
hätte
sehe
gesagt,
schon.
also gerade wenn wir noch so ein bisschen vorher auf alles drauf eingehen. Ja, ich fand's auf jeden Fall deswegen schon ganz interessant. Es gibt halt diesen Aspekt mit, als sie am Anfang immer Manga zeichnen, dass das Ganze ja auch animiert wurde. Das heißt, wir haben nicht nur einfach die Manga-Panels gesehen, sondern auch in so, es ist halt von einer Grundschülerin gezeichneten Welt, das heißt
Mittelstufen.
Ja, oder Mittelstufe. Ja. Das heißt, gerade auch die Charaktere, besonders beim ersten Manga, sind sehr krude auch gezeichnet, auch wenn alles besser ist, als ich jemals zeichnen könnte. Und das animiert zu sehen,
also,
ist halt...
Also den ersten Manga, das erste Vorpanel kriegst du schon hin.
Ja, weiß ich nicht.
Obwohl.
Ja, aber da ist ja auch schon sofort das erste, oder die ersten Panel, das ist ja auch nicht wirklich an Charakteren irgendwas zu sehen, sondern es ist ja wirklich nur Background, was Kyumoto zeichnet, ist ja auch schon richtig, also das ist schon richtig krass.
Also was Kyumoto zeichnet, ist insane. Also das könnte ich nicht.
Also für das ist schon echt richtig hart. Und du hast ja schon erwähnt, also Fujino haben wir halt kennengelernt sofort, dass sie so ein bisschen prahlt, arrogant ist, leicht eingebildet. Und wie sie halt dann von ihrem hohen Ross so ein bisschen runtergeholt wird, ist halt echt.
Was einfach auch davon kommt, dass sie eben für das, was sie tut, nur Zuspruch bekommt und nur gefeiert wird.
Und es war nicht zumindest ganz gut, weil zu der Zeit als Kind gab es da schon so ein paar, wo du gemerkt hast, ich weiß nicht, ob ich auch selbst vielleicht in New York mal war, man hat ja schon auch mal so ein bisschen angegeben, vielleicht auch mal angegeben mit gelogen oder so, weil man irgendwas gut kann, gut fand oder so, wo jetzt nicht krass irgendwie auch Eifersucht so stark wie dann irgendwie später mal vielleicht mitgespielt hat bei jugendlichen Erwachsenen, wo das nochmal ein bisschen kindlichere Unschuld war. Das fand ich dann auf jeden Fall Fujino so als Charakter gut eingeführt. Character Designs mochte ich auch sehr, also gerade Fujinos Gesicht finde ich echt super. Also das gefällt mir echt richtig, richtig gut.
Das hat mich vor allem sehr an den Manga erinnert.
Ja.
Also wirklich, da ist der Stil einfach perfekt getroffen.
Okay, aber gerade diese rundliche, wie sie auch dann natürlich später, wenn sie erwachsener wird, dann auch so ein bisschen die Augenringe und so weiter, die ja schon vorher so ein bisschen drin waren.
Besonders die Gesichtsausdrücke sind gut getroffen.
Ja. Ich fand auch zumindest dann, wie das Ganze, weil es geht ja dann, vergeht ja nicht schnell oder viel die Zeit, das heißt, es gibt sowas wie Montagen und die fand ich echt super. Also, wie das gemacht wurde mit irgendwie, dass dann auf einmal im Zimmer viel mehr da ist, wie sie zeichnen, wie dann mehrere andere Panel gezeigt werden, die da waren.
Gerade dieser Blick auf Fujino am Schreibtisch.
Richtig, ja.
Der häufig verwendet wird.
Für den Trailer
ist
auch.
Original so im Manga. Also es gibt, glaube ich, zwischendrin so Sachen, wo über drei Seiten immer vier Panels von ihr sind, wie sie an diesem Schreibtisch sitzt. Und das gibt's mehr als einmal, glaube ich. Und also, ich weiß nicht, ob in der Länge. Ja, doch auch in der Länge. Das gibt's auf jeden Fall mehr als einmal, dass man wirklich über mehrere Seiten sie nur am Schreibtisch sitzen sieht. Und das ist sehr gut in den Film eingespielt worden. Obwohl man natürlich im Film denkt, okay, da ist kaum Bewegung im Bild und es sind eigentlich Einzelbilder, die man hintereinander packt. Aber es funktioniert halt.
Ja. Dann natürlich auch die Seiyus, die dann zwei Kinder spielen müssen, sollen. Fand ich auch, hat mir richtig gut gefallen. Speziell auch zum Beispiel, hat sie einen Spitznamen gehabt mit Kyumoto?
Kyumoto?
Ja, hatte sie auch einen Spitznamen?
Ich glaube nicht.
Okay. Auf jeden Fall Kyumoto, weil sie war ja so ein bisschen zurückgehalten, hat halt so, ich weiß nicht, ob das so ein, das war ja kein Lispeln, aber sie hat so, ich glaube, du weißt, was ich meine, diese bestimmte.
Ja, sie hat ganz leise gesprochen.
Ja, aber auch so aus
und
dem,
unsicher, ja.
Aus der Zunge von unten heraus irgendwie so. Ich kann es nicht beschreiben, ich bin leider kein irgendwie Sprachlehrer oder sowas. Aber sie hat halt so eine bestimmte Art gehabt, so zu reden und auch wirkt es so ein bisschen vielleicht Zunge kann man nicht, hat man nicht so viel bewegt, weil man nicht so viel geredet hat einfach. Und das hat mir auch echt gut gefallen. Da hat man schon so ein bisschen selbst von der Stimme gemerkt, so okay, sie ist, glaube ich, jemand, der nicht so viel soziale Interaktionen hat, wie sie so spricht. Das fand ich auch ganz gut. Das hat mir auch echt gut gefallen. Ja. Du hast ja schon erwähnt, also es gibt auch so ein paar Referenzen. Chainsaw Man, der Manga sah halt aus wie so ein, also mit Shark Kick, wie so ein Chainsaw Man.
Ja, klar. Also auch Fujino und Kyumoto. Wie nennen sie dann ihr Duo Kyo Fujino oder so? Könnte man ein bisschen umstellen und dann kommt man halt auf Fujimoto, so was der Autor von dem ganzen Ding ist. Also Ja, so ein paar Anspielungen sind da auch drin. Und ich glaube, gerade im Film haben sie das noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, eben mit diesen Parallelen zu Chainsaw Man.
In der ersten Hälfte war natürlich auch so, glaube ich, eine der Highlight-Szenen mit dem Springen durch die Pfützen, beziehungsweise halt das Rennen und dann dem.
Ja, das ist genau das, was ich meine, diese ikonische Szene.
Ja.
Also, wenn jemand über Lookback spricht, dann wird er auf jeden Fall darüber sprechen, weil dieser Ausdruck von puren Emotionen so toll eingefangen ist. Das hat man wirklich nicht oft.
Also gerade dieses, sie lacht nicht so wirklich beim Hüpfen, hat vielleicht so ein bisschen Grimassen, die auch nicht unbedingt Freude zeigen, weil so, wenn man irgendwie reale Kinder mal so sieht, die sich irgendwie oder die Freude ausdrücken, da lachen die auch nicht unbedingt irgendwie laut oder sowas, sondern die müssen dann irgendwie springen, weil die sich in sich selbst so ein bisschen freuen, sage ich mal. Das heißt, da muss irgendwie die Energie raus. Und es wurde da echt gut rübergebracht. Plus natürlich dann die tolle Musik, die da einsetzt. Also die Musik ist ja eh insgesamt gut, aber das war natürlich nochmal, weil die ja lauter wurde, so ein bisschen ertönt, die das Ganze nochmal vervollständigt hat. Und ja, das war auf jeden Fall eine super Szene. Ich habe mir auch vorher die Trailer nicht angeguckt. Ich habe mal nur beim Vorbeigehen die mal irgendwie so, glaube ich mal, kurz so 1, 2 Sekunden gesehen, aber versucht dann, oh nee, das sieht wie eine gute Szene aus, die will ich nicht weitergucken. Ja, das war auf jeden Fall ganz schön. Und du hast ja schon erwähnt, also ist dann so langsam, dass sie jetzt da eine Serialisation bekommen haben, was auch ganz schön war, weil sie ja recht jung waren im Magazin, wie das dann noch so alles analog ja ist teilweise. Das heißt, schön waren die dann zusammen ganz kalt eingedeckt im Supermarkt und gucken, ah, okay, Magazin, was steht da? Ah, wir haben gewonnen. Ja, alles ganz schön gewesen. Aber genau, dann kommt ja der Konflikt und die Trennung mehr oder weniger. Dann will ich jetzt auch
Was
ins
einem auch so
Spoilerteil
ein
gehen.
bisschen das Herz bricht. Ja, okay, dann lass uns im Spoilerteil drüber weiterreden. Und dann gibt's später nochmal ein kurzes Fazit. Okay, genau, also die Stelle, an dem die beiden auseinandergehen, bricht einem, also egal in welchem Medium, so das Herz. Aber ich fand gerade im Film ist mir nochmal aufgefallen, wie sehr Fuccino versucht, Kyomoto da zu kontrollieren und dabei zu halten, was ein bisschen, ja, zumindest in meiner Erinnerung nach nicht so krass im Manga war. Aber ja, natürlich, das ist dann irgendwo der Punkt, wo die beiden sich verstreiten, wo natürlich Kyomoto sagt, hey, lass mich in Ruhe, ich möchte meine eigene Entscheidung treffen. Und Fuccino sagt, nein, aber ich will, dass du bei mir bleibst. So, da treffen einfach diese Persönlichkeiten wieder aufeinander. Und Kyomoto trifft halt das erste Mal so richtig eine Entscheidung für sich, abgesehen davon, sie aus dem Haus zu verfolgen. Und vielleicht sehen wir andere Dinge nicht, aber das ist so das erste Mal richtig in der Narrative. Und das ist auch irgendwie ganz schön. So, sie hat das Selbstvertrauen gefunden, sich auch gegen Fuccino zu stellen. Fuccino gefällt es erstmal gar nicht. Aber ja, es muss sie in dem Fall dann auch so hinnehmen. Und dann, ich bin mir nicht mehr sicher, ob im Film groß was dazwischen kam. Ich glaube nämlich nicht. Im Manga auf jeden Fall nicht.
Ja, wir sehen halt
Bevor
kurz, wie
sie.
halt jetzt dann Kyomoto an der Uni ist, so ein bisschen was zeichnet, als auch so ihre Kompatibilität, weil sie halt besser werden will als Künstlerin, wird nochmal ein bisschen so unterstrichen. Und genau, aber dann kommt es schon so ein bisschen zu dem kleinen Twist.
Genau, dann sehen wir nämlich Puccino wieder am Schreibtisch sitzen, an Shark Kick arbeiten und in den Nachrichten, oh, an der Kunstakademie gab es einen, ja, Amoklauf, einen jemanden, der mit einer Spitzhacke auf Leute losgegangen ist. Wie gesagt, da wird's schon ein bisschen mehr Tatsuki Fujimoto, aber ja, große Tragödie und Fuccino versucht, Kyomoto zu erreichen. Und es geht nicht. Sie geht nicht ran. Wir erfahren auch recht schnell, warum. Sie war eben eins der Opfer. Ja. Direkt der nächste schwere Schicksalsschlag. Und Fuccino geht zurück in. Nach der Beerdigung geht sie zurück in die Wohnung von Kyomoto sieht dort alle Bände von Shark Kicks stehen und nimmt das Panel, was sie damals gezeichnet hat, wodurch Kyomoto dann erst ihr Zimmer verlassen hat und überlegt sich, was, wenn ich das damals nicht gemacht hätte. Und zerreißt das. Da kommt dann so ein bisschen die parallele Welt, die Fantasie wieder mit ins Spiel und wir sehen an einem viel früheren Punkt in der Handlung, wo sie sich entschieden hat, kein Manga mehr zu zeichnen, dass sie dann ins Karate-Training mit ihrer Schwester geht und sehen, wie sie krass sportlich wird und dann zufällig in der Kunstakademie ist während dem Amoklauf und den Täter mit ihren Karate-Skills erledigt.
Ja, und das fand ich, das war, glaube ich, so die Szene, die am Fujimoto-esken war. Der Kick ins Bild.
Ja.
Der Sprung, das war auf jeden Fall, das war so ein bisschen rausgebrochen aus dem Ganzen, aus der Ernsthaftigkeit, wie das auch dargestellt wurde. Vorher genau, selbst das mit dem kleinen Twist, dass jetzt so eine Parallelwelt ist, es wurde ja auch geerdeter dargestellt, sage ich mal, aber das war schon so ein bisschen dann dieses Comichafte, wie auch immer der Sprung reinkommt.
Mhm. Ja, vor allem, das ist auch eine der interessantesten Szenen, weil so funktioniert ja irgendwo Trauer, gerade im Sinne von so einem Schicksalsschlag. Es war kein Unfall, es war halt ein Mord, um es halt mal klipp und klar so auszudrücken. Und natürlich macht man sich da Gedanken, was hätte ich machen können, hätte ich was anders gemacht, hätte ich sie retten können, etc., etc. Und an der Stelle muss ich halt auch sagen, es wäre wahrscheinlich nicht so passiert. Weil Kyomoto hätte wahrscheinlich nicht den Mut gefunden, ohne Fujino eben studieren zu gehen. Aber das ist halt nicht das, was dir in den Kopf kommt, wenn du mit so einer Tragödie konfrontiert bist. Dir kommt in den Kopf, hey, hätte ich mich damals anders entschieden, hätte ich sie retten können. Ja, eben so Geschichten. Egal wie unwahrscheinlich es ist.
Ja, da ist dann auch an die Message, weil sie ja sagt so, das ist ja dann ihr Ding, wenn ich sie nicht aus dem Haus rausgeholt hätte. Aber dann ja so, in Anführungsstrichen, der Abschluss dafür so ein bisschen ist Kyomoto, als sie dann sagt so, danke, dass du mich aus dem Haus rausgeholt hast.
Ja.
Ja, in dem Moment auch, als dann die Szene war mit dem Amokläufer. Seine Begründung ist ja, als er sagt, hier, ihr habt meine Idee geklaut oder umgesetzt oder wie auch immer, muss ich natürlich sofort an das Kyoani-Feuer oder den Brandanschlag denken. Hab auch danach erfahren, okay, Lookback ist anscheinend entweder am Jahrestag oder ein Tag zumindest danach erschienen, des Kyoani-Feuers. Das heißt, ist, denke ich, einfach mal eine direkte Referenz. Würde ja auch irgendwo Sinn ergeben, dass da auch vielleicht damit so ein bisschen verarbeitet wurde, wenn es einfach um die Karriere eines Mangaka geht, der halt versucht, versessen besser zu werden oder halt irgendwie seine Serie versucht zu machen, aber dann so etwas passieren kann, künstlerisch, wie dass man gute Sachen in die Welt gesetzt hat, aber dann einfach stirbt, getötet wird, wie auch immer. Und ja, das war auf jeden Fall auch noch sowas, was ich interessant fand in dem Moment, was dann vielleicht manche Leute, die es auch selbst sogar ohne Anime wissen oder sowas zum ersten Mal sehen, halt auch nicht so im Kopf haben. Aber für die, die es wissen, ist zumindest auch was Interessantes dann.
Ja, das ist halt das Spannende, gerade an dem Manga, aber auch an dem Film. Es sind so viele Sachen dabei, die so wohl überlegt sind. Und das auf so wenigen Seiten. Ich meine, wie viele Seiten hat dieser Manga? Ich weiß es gerade nicht auswendig, ich sag 230. Aber es sind 230, sagst du? Nee, nicht mal. Der kommt nicht über die 150.
Okay.
Ja, und der Film erfindet nicht viel dazu so. Der Film hält sich sehr original an das Skript, was der Manga ausgelegt hat.
Dann aber, das Ganze wird ja natürlich ein bisschen abgeschlossen, dass dann beide wieder, jetzt sage ich mal, ihre Welten zurückkommen und dann jetzt einfach Fujino das halt nimmt und sich den einen Panel über ihrem Tisch anklebt. Und damit dann mehr oder weniger hoffentlich abgeschlossen hat, weil sie weiß, das war vielleicht das Resultat, aber das, was sie damals getan hat, war wahrscheinlich gut. War wahrscheinlich richtig.
Ja.
Für mich, also die zwei besten Aspekte sind halt einfach, wie Kinder dargestellt werden. Also selbst irgendwie auch so eine kleine Szene, die am Anfang auch noch war, als sie sich zum ersten Mal treffen und irgendwie Fujino dann sagt, dass sie schon etwas für den Wettbewerb im Kopf arbeitet, was wahrscheinlich so eine Lüge ist, aber das ist halt so toll, weil Kinder, wenn sie mit sowas konfrontiert werden, lügen dann halt einfach.
Ja, es ist ja auch dasselbe, was sie letztendlich sagt, am Ende von dieser Fantasiewelt, dass sie kürzlich erst wieder angefangen hat, Manga zu zeichnen.
Ja, und dann genau, was du jetzt gerade gesagt hast, der Manga-Aspekt, gerade wenn es um Künstler geht, wie versessen sie sind, besser zu werden. Darum, die Montagen fand ich super. Die erste Montage von Fujino, wie sie halt sich dieses Buch für Anatomie kauft und dann halt die ganze Zeit nur zeichnet, fand ich einfach absolut großartig. Und es zieht sich hier einfach durch. Speziell auch dann später die Montagen, wo ihr dann sieht, wie dann die jeweiligen Shark-Kick-Sachen plus die Rankings und so weiter dazukommen. Und sie dann ja zum Beispiel auch sagt so hier, ja, der Assistant ist okay, aber ich fühle ihn nicht so. Und das ist halt auch noch echt cool gewesen. Genau, und das ist ja auch so der eine der großen Aspekte ist halt dann einfach Künstlertum, wie das Ganze mit reinspielt zu Charakteren etc.
Ich möchte noch eine Sache kurz besprechen, bevor wir ein Fazit ziehen, außer du hast noch was. Der letzte Satz, der in dem Film gesprochen wird, erinnerst du dich noch?
Glaube nicht.
Und zwar ist das der Satz, warum zeichnest du Manga?
Ich zeichne keine Manga, wieso fragst du mich, Lukas?
Und zwar wird die Frage von Kiyomoto an Fujino gestellt. Wir sehen die Antwort nicht. Sie antwortet nicht. Es geht zurück in die traurige Welt, in der Kiyomoto gestorben ist. Und sie weint, lässt es raus, geht zurück an ihr Schreibtisch und zeichnet weiter.
Ja.
Was meinst du, was die Antwort gewesen wäre?
Natürlich Geld, Lukas, was sonst?
Natürlich. Ich meine, hast du ihre Wohnung gesehen, ihr Büro? Ist ja der Wahnsinn.
Ach, Göttchen. Ja, oder bevor wir vielleicht aus dem Spoiler-Teil rausgehen, wollen wir noch dann auch kurz die Referenzen...
Ich würde schon auch gern ernsthaft ein bisschen darüber reden.
Okay.
Also, das war jetzt nicht nur so eine, damit du eine Punchline liefern kannst, Julian.
Okay.
Hallo?
Okay, fahre voll.
Weil ich finde, es gibt wahrscheinlich zu viele Antworten in dem Buch, beziehungsweise in dem Film. Es ist zum einen Freundschaft, es ist zum anderen, was du ja auch schon angemerkt hast, Ehrgeiz. Geld ist ja auch ein legitimer Aspekt davon. Sie ist zu dem Zeitpunkt eine recht bekannte Mangaka. Und wie gesagt, das Apartment, Alter. Aber nicht nur das, auch wie sie drauf reagiert, wenn ihre Mitschüler den Manga lesen, ist ja auch irgendwo so ein bisschen, dass du anderen Freude schenkst, dass du anderen eine Geschichte schenkst, dass du dich selbst ausdrückst. Ich meine, es gibt so viele Antworten und egal welche davon geliefert worden wäre, es wäre nicht hinreichend gewesen. Und ich glaube, dass es bezieht sich nicht nur aufs Manga-Zeichnen, sondern generell Lookback handelt ja von nicht nur von kreativen Leuten, sondern auch von Leuten, die irgendwo ein Hobby ausüben. Und ich glaube, wenn du jemanden fragst, hey, warum machst du das? Egal, was das Hobby ist oder egal, was die kreative Art ist, die man gerade auslebt, es gibt nicht nur eine Antwort, es gibt ganz viele Antworten. Und das versteht man, glaube ich, auch nur, wenn man was hat, was einem wichtig ist. Und ich glaube, das ist eine ganz positive Nachricht am Ende nochmal. Zwar in einem sehr traurigen Korsett, aber ja. Also Jürgen, warum nimmst du überhaupt Podcast auf?
Ja, nee, ich kann auch gerne, wenn du willst, eine erste schöne Anekdote dazu geben. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich kann zwar nicht zeichnen, also auch Kunst war mein schlechtes Fach. War vielleicht auch ganz interessant deswegen, wenn ich auch mal was Gutes geschafft habe, da war ich auch richtig stolz drauf. Ich kann mich auf jeden Fall an eins erinnern, was auch so ein bisschen lustigerweise in die Manga-Richtung geht. Da haben wir nämlich auch mit Tusche gezeichnet. Und da war ich noch, da habe ich eine 2+ bekommen, da war ich ganz stolz drauf. Aber ich habe auch mal einen Comic gezeichnet. Ein bisschen. Sah zwar nicht gut aus. Das war nämlich zu der Zeit, da habe ich Mario und Luigi Superstar Saga sehr gemocht. Da habe ich dann einen Mario und Luigi Comic. Das war, glaube ich, könnte man sogar fast als 4-Komma bezeichnen. Also es waren 4 Panels untereinander. Das weiß ich sogar noch. Aber den wollte ich schon länger mal wieder finden. Der muss irgendwo in diesem Haus sein.
Oh, der große Young-Manga-Ka.
Und da ist auf jeden Fall etwas dabei, weil ich habe auch früher gerne so ein bisschen oder auch so mag ich auch ganz gerne Geschichten erzählen, aber das passende Medium habe ich noch nicht so ganz für mich gefunden. Mhm. Also Zeichnen und so weiter ist nicht unbedingt was für mich. Schreiben bin ich leider auch nicht gut genug. Ich kann höchstens so grob über Dinge gehen. Dann werde ich vielleicht noch mal irgendwas für mich finden müssen. Aber selbst also, wenn wir auch immer, glaube ich, über Anime oder Film oder sowas mal reden, das ist ja, also Direction und so weiter, finde ich halt super interessant, fand ich damals schon interessant. Und das ist ja alles so das Künstlerische, dass man da was ausdrücken will. Den Comic habe ich auch damals nur für mich gezeichnet. Also den habe ich auch nicht irgendwie Leuten gezeigt, sondern einfach irgendwie, ich wollte da was ausprobieren oder so.
Mhm.
Genau.
Ja, das ist doch eine ganz nette Anekdote.
Ich hoffe, ich kann dir irgendwann mal zeigen. Vielleicht war es einfach ein Geniestreich und ich habe dir niemals die Öffentlichkeit gezeigt. Vielleicht poste ich den auch irgendwann mal dann auf irgendwelchen Social Media, wenn ich den in den Jahren finde.
Ja, das wird mir gefallen, auf jeden Fall. So, dann können wir jetzt den Spoilerteil verlassen. Und Junge, was war das für ein Spoilerteil? Ey, richtig emotional auch. Also, da habt ihr echt was verpasst. Also los, der Film geht eine Stunde, guckt ihn euch jetzt an und kommt wieder zurück, hört euch den Spoilerteil an.
Ja.
So, aber was ist denn jetzt dein Fazit nach all dem?
Gut, aber, das muss ich jetzt am Schluss sogar leider sagen, ich habe ein bisschen mehr erhofft, ist für mich trotzdem noch eine 8 von 10. Ich habe aber irgendwie danach so gedacht, so ja, hat mich auf manchen Ebenen abgeholt, aber irgendwie hat da für mich so das eine Besondere gefehlt. Ich weiß nicht wieso. Mhm. Also zumindest visualmäßig absolut großartig, also Präsentation ist super, Direction ist mega, Serios sind super. Und die zwei Aspekte halt einmal natürlich die Kinder, also wie Kinder dargestellt werden, das habe ich auch im Spoilerteil gerade eben erwähnt, finde ich super. Also es ist immer auch ganz interessant, ob das jetzt eher Anime-esk ist oder schon ein bisschen geerdeter. Nie ist auf der geerdeteren Richtung. Gerade weil wir auch zwei verschiedene Typen an Kindern haben, die dann natürlich auch, weil Coming of Age älter werden. Aber der Großteil ist natürlich auch so ein bisschen was das künstlerische Mangaka und wie da die Entwicklung ist, Kompetitivität verbessern. Das fand ich auch alles super. Der, keine Ahnung, Twist oder wofür wir den Spoilerteil gemacht haben, weiß ich nicht. Das war zwar interessant, aber irgendwie so das Ganze so, ja, aber nicht irgendwie so, oh, okay, cool, das hat jetzt aber, weiß ich nicht, irgendwie deswegen, ich habe ein bisschen mehr gehofft. Sehr vielen gefällt ja richtig gut, also gerade wenn man auch online die Bewertungen und so weiter anguckt, ist auf jeden Fall super. Und so, das ist halt so ein Anime, den würde ich anderen auch nicht an mir schauen, wahrscheinlich auch mal weiterempfehlen. Ich hatte auch an dem Tag, als wir ins Kino überlegt haben, Verwandten zu fragen, ob sie mitkommen will. Aber das wäre so der typische, also es war so die typische Normie-Person, die halt, glaube ich, noch sogar nie wahrscheinlich irgendwie Anime oder sowas gesehen hatte. Und da die Person mitzunehmen, das sagt ja auch schon, glaube ich, dann viel über die Qualität von so einem Film, den man auch schon, das hatte ich damals noch nicht gesehen, aber Vorlauf werden wir gedacht, so, kann ich vielleicht machen.
Ja.
Wie fandst du es denn aber, gerade auch, weil du ja den Manga vorher gelesen hast, als Adaption?
Also, als ich mit dem Manga fertig war, habe ich tatsächlich ähnlich gedacht wie du. Aber der Manga ist ein bisschen bei mir geblieben. Der ist bei mir ein bisschen im Kopf geblieben. Ich habe immer mal wieder daran zurückgedacht und habe mich immer mal wieder damit beschäftigt, so geistig. Und deswegen ist er mir ein gutes Stück mehr ans Herz gewachsen. Deswegen, als ich den Film gesehen habe, ich war sehr, sehr froh. Einfach ein sehr warmes Gefühl. Und deswegen habe ich den auch irgendwo bei einer 9 dann gesehen. Vielleicht objektiv nicht ganz so richtig, aber ich glaube, viele Leute werden an den Film noch ein bisschen häufiger zurückdenken, werden sich da nochmal Gedanken dazu machen und werden vielleicht doch ein paar Sachen erkennen an sich selbst und an Kunst generell, an Dingen, die sie generell mögen. Also ich weiß, das klingt gerade ultra prätentiös, aber ja, für mich ist das halt eben sowas, was immer mal wieder sich in meinem Kopf abspielt. Und deswegen, ja, wie gesagt, ist mir sehr ans Herz gewachsen.
Das freut mich auf jeden Fall.
Ja, und dann das Ganze verfilmt zu sehen, war natürlich sehr toll. Und ich habe es ja vorhin angesprochen, als der Regisseur dann angefangen hat und über ein paar Sachen gesprochen hat, wo ich gedacht habe, exakt das sehe ich ganz genauso. da war dann wirklich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ja, das ist was Besonderes.
Und jetzt zu dem Titel, auf den ich mich richtig gefreut habe, Lukas. Und ich finde es so schade, ist halt echt ein bisschen doof gewesen. Wir wollten hier eigentlich zusammen gucken. Und nachdem wir ihn jetzt, glaube ich, auch beide leider dann einzeln gesehen haben, der wäre schon geiler zusammen gewesen. Ich glaube, der ist richtig gut. Ja, der wäre
schon besser zusammen gewesen. Zu
Also ich wurde richtig gut unterhalten. Es gab von mir, selbst obwohl ich alleine war, lautere Reaktionen, Gestikulierungen. Ich war ganz hebelig auf dem Stuhl, konnte manchmal auch nicht ganz sitzen.
Also ich hatte auf jeden Fall mehrfach das Verlangen, dir eine Nachricht zu schreiben.
Ja, Gridman Universe, da habe ich mich ja schon lange drauf gefreut. Der war ja auch in unserer nicht lizenzierten Anime-Liste deswegen, kam letztes Jahr im März 2023 in Japan raus, hat jetzt, ja, und jetzt
knapp eineinhalb Jahre später.
Genau, nee, gebraucht. Gut
eineinhalb Jahre später.
Ich habe gehofft, zwischenzeitlich, der wird wahrscheinlich vielleicht auf Crunchyroll erscheinen und darum bei den Anime Nights und gerade wenn ich jetzt auch nochmal gucke, was alles in den Anime Nights gelaufen ist, hätte ich persönlich das als Kino-Event geiler gefunden als so manch anderer Titel, aber dafür ist er wahrscheinlich ein bisschen zu nischig. Weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Oioioi, also.
Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Mir hat er gefallen.
Oh ja.
Fanservice pur. Also nicht der Fanservice mit Erotik gemeint, sondern alles andere einfach. Der gute Fanservice, wenn man es so sagen will. Oh Mann, oh ja, Mann, oh Mann.
Ein Crossover, was tatsächlich einfach funktioniert, wo man nicht irgendwie sich überlegen muss, boah, wie kriegen wir die Figuren zusammen, boah, das macht gar keinen Sinn. Egal, der ist einfach da. Obwohl sie am Ende doch einfach da war.
Ja. Aber das passt ja alles in Gridman rein, gerade auch in diese
In diese Tokusatsu-Sache und auch in diese Metanarrative. Richtig. Also Gridman zeichnet sich ja durch zwei Dinge aus. Diese Metanarrative und diese dämlichen Tokusatsu-Fights.
Das ist so gut. Lukas, es ist einfach so auf einer Wellenlänge, gell? Weil, muss ich auch sagen, Fanservice pur. Der eine Fanservice, der ganze Tokusatsu-Teil und das jetzt eben die Kämpfe und die verbinden sich, ist halt leider nicht mein Fanservice. Ist zwar nett, ich gucke das mir da auch gerne an. Nee,
also, ich bin da voll bei dir. Also, diese Fights ist voll egal.
Ja, manchmal sind da so ein paar ganz lustige Animationssachen, aber wenn ich mir dann die Zielgruppe denke, für die das halt so ist, die halt damals mit solchen Sachen aufgewachsen ist, ich habe auch Power Rangers gesehen, aber nicht so krass, dass ich halt fetter Fan davon bin. Aber in Japan kann ich mir vorstellen, selbst die finden es halt dann so geil. Und der Fanservice hat bei mir nicht so ganz gewirkt. Und darum, was ich in der Originalserie so toll fand, das sage ich mal, zwei Drittel war halt das andere und ein Drittel waren so die Tokusatsu-Fights oder wahrscheinlich sogar noch weniger, war das natürlich jetzt bei einem 2-Stunden-Film ein bisschen schlechter für mich verteilt, aber trotzdem hat es noch ganz gut geklappt. Gerade weil der große, lange Endfight, da gab es ja dann die drei OP-Momente und da hat es für mich auch funktioniert. Also das Opening-Spielen klappt auch da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Aber echt, ich hatte auch, das kann ich jetzt schon mal vorweggreifen, ein paar Offenbarungen über mich, Lukas.
Moment.
Weg war bei mir Gridman Universe. Und wenn wir da rauskommen,
was hattest du denn für Offenbarungen?
Wieso haben wir nicht zusammengeguckt? Es tut mir einfach so weh.
Ja, also mir geht's genauso. Aber was hattest du denn für Offenbarungen?
Wenn dazu kommt, das wird so gut. Ach ja, aber echt einfach absolut großartig. Als dann jetzt natürlich das Crossover kam, als die Charaktere dann sich getroffen haben, wofür man ja, also man wusste ja, okay, es kommt ein Crossover und es wird einfach so geil, wenn die Charaktere interagieren, wenn es da angefangen hat. So, oh ja, ich bin so toll. Jedes Mal gefreut. Jedes Mal, wenn ein neuer Charakter, ach, der Charakter, ach, das war, ah, super.
Vor allem, wenn du dich einfach dran erinnerst und ich glaube, wir hatten das in unserer Deine Zenon-Folge auch, dass Yomogi einfach richtig starker Main-Character ist.
Ja, Mann.
Und auch gut charakterisiert und somewhat of a Chat.
Ist halt echt so.
Und dann siehst du im Vergleich Yuta.
So gut.
Dann siehst du im Vergleich einfach Yuta, der so komplett Waschlappen ist. Und dann macht's bei mir so Klick. Ach so, ja, stimmt. Yuta war der, den wir nicht so mochten.
Ja, aber was ja auch Sinn ergibt, weil storymäßig war das ja so, ohne jetzt dann das zu spoilern, auch wenn er sich großartig ist,
ja,
ergibt ja auch alles narrative mäßig ja auch Sinn. Genauso wie es jetzt auch wieder ein bisschen mehr Sinn ergibt. Und er ist ja auch besserer Charakter als in der ersten Staffel.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob das so komplett Crossover ist oder ob das nur so teilweise ist mit dieser Society, die da im Hintergrund die Universen verbindet. Als Gauma aufgetaucht ist, habe ich gedacht, okay, Yuta braucht jetzt gerade auch mal einen Gauma, ganz ehrlich. Er ist gerade so an seinem Lowpunkt, da muss er jetzt ein bisschen Unterstützung bekommen von diesem Neandertaler.
Ja, da muss ich auch wieder sagen, echt, selbst bei sowas wie Gridman und Deiner Zenon, ich wusste nicht mal so hundertprozentig, wie die ganzen Sachen geändert sind. Also zum Beispiel auch, dass Gauma wieder sich oder nicht verabschiedet hat, als er weg war und Yomugi sich jetzt verabschieden konnte. Es war emotional auch toll gewesen, weil ich es mir nochmal so denken konnte, aber wie es genau passieren ist, wusste ich nicht mehr. Also das konnte ich dann nicht mehr sagen. Aber ja, dass dann halt dann so, wir werden glaube ich Mittelschüler genannt, dass hier die Truppe dann auch wieder auftaucht. Die komischen Dominator, die hat man ja nur einmal kurz in der einen Szene gesehen, die war ein bisschen schade natürlich, dass sie jetzt auch nicht noch dabei waren. Weil da waren ja so ein paar Charaktere, die ganz lustig gewesen wären, Interaktionen. Ja, muss ich auch sagen, Fanservice war cool, bisschen zu wenig. Also ich hätte mir noch mehr Charakterinteraktionen gerne gehabt.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir 100% recht.
Also wirklich, wie ich so nicht stillsitzen konnte, als Yume und Rika so interagieren.
Es ist halt so ein bisschen leider, also was heißt leider, im Vordergrund steht halt so ganz massiv, dass Yuta Rika gestehen möchte, dass er sie mag. Das ist halt so der Hauptplot. B-Plot natürlich, Kaiju-Angriffe.
Und die Metanarrative über das Ganze.
Und die Metanarrative, das kommt ja dann alles so dazu.
Ja,
im Großen und Ganzen so, es fängt halt recht normal an, bis zum ersten Kaiju-Angriff. Und dann kommt ja auch Gridman wieder dazu und dann geht's ja auch wieder rund. Und dann trifft man die ganzen anderen Charaktere. Ich fand das interessant mit dem Geist. Ich weiß nicht, wann ist der dir das erste Mal aufgefallen?
Im Gang, als ich unterhalten haben, dachte ich, im Fenster war das irgendwie Schmutz, da war doch irgendwas.
Ja, genau. Ich glaube, das ist mir auch das erste Mal aufgefallen. Und da ist schon so der erste Punkt, okay, was ist hier los?
Genau, danach habe ich alles Details, okay, ist irgendwas im Hintergrund, ist irgendwie gerade was los oder so. Und aber als die Bestätigung kam, als man zum ersten Mal richtig den Geist gesehen hat, ach, ich wusste, ich habe nicht zurückgescrollt, um nochmal wirklich zu gucken, dass es so war, weil ich dachte, okay, ha, gut genug geschaut.
Ja. Nee, gut, dass du auch den Gang sagst, weil ich war mir auch nicht mehr ganz sicher. Habe ich den gesehen? Doch, ich habe den gesehen. Habe ich den vorher schon mal gesehen? Wo wollen wir denn einsteigen, Julian? Was wollen wir denn näher besprechen?
Das ist halt echt gute Frage. Vielleicht mal so allgemein. Was ja Gridman und Deiner Zenon für mich so gut ausgemacht hat, wie gesagt, Tokusatsu, sagen wir beide, ist eigentlich nicht so unser Ding.
Nee, überhaupt nicht.
Ist halt eine Studio-Trigger-Produktion. Da war ich auf jeden Fall schon mal dabei. Darum habe ich mich jetzt auch darauf so gefreut, weil das hatte ich, glaube ich, in den letzten Folgen auch so gesagt. Ich habe gerade richtig Bock irgendwie auf so Trigger-Vibe. Da habe ich richtig Lust drauf. Aber die ganze menschliche Seite, Charakterinteraktion, fand ich so toll. Das war, glaube ich, auch vom Director, zumindest wenn es um eine einzelne Serie geht. Ich glaube, man hat ein paar Episode-Directions gemacht, aber so bei Trigger durfte jetzt dann mit Gridman seine erste Serie directen. Und der hat halt so einen tollen Stil mit diesen zurückhaltenden, subtilen Voice-Acting, Stille, dass auch mal Frames gehalten werden. Was ich auch so gut fand, dass ich bei Deiner Sendung sogar das Audiodrama währenddessen mir so angeguckt hatte. Was natürlich, wenn man sich so denkt, okay, Trigger sind jetzt irgendwie die, die irgendwie Action, Limited Animation, das heißt irgendwie ganz comichaft irgendwas so passiert, was da halt echt eher so fast schon ein bisschen manchmal Charakterdrama-Vibes hatte.
Und da hatten wir auch ein paar sehr gute Momente.
Oh ja. Und das war jetzt halt auch dieses Mal wieder so stark dabei, aber halt ein bisschen weniger, weil es nur diese 2 Stunden Laufzeit hatte.
Mhm. Ja, und man muss halt auch bedenken, dass die letzte halbe Stunde Showdown war.
Richtig, genau.
Und zwischendrin gab es auch schon 2 Kaiju-Kämpfe, die auch Fanservice für die Tokusatsu-Seite war. Ja.
Und natürlich, die Charakterdesigns sind immer noch fucking peak. Also selbst ja auch die 2 männlichen Hauptcharaktere. Einmal Yomugi ist auf jeden Fall ein richtig gutes Design. Aber ich finde sogar selbst, auch wenn Yuta jetzt so vielleicht, du sagst ja schon, so ein bisschen nur 15 ist.
Kacke.
Das Design finde ich trotzdem noch stark. Nicht so gut wie Yomugis, aber
erinnert mich zu sehr an den einen Waschlappen aus der Season im Moment. Das hilft dem Ganzen nicht so.
Ja, wahrscheinlich. Aber die Augen!
Aber
die
Augen! Die Augen sind aber überall krass.
Ah, ich liebe es so sehr.
Ja.
Hab mich auch gefreut damals, als für HoloEarth der Character Designer für die Spielercharaktere anscheinend reingeholt wurde. Aber ja, auf jeden Fall absolut Peak. Also das hat mir schon mal richtig gut gefallen. Und also ich fand zumindest so ein bisschen dann, wenn es auch um die Meta-Narrative dann später ging, fand ich so, ja, das gefällt mir ganz gut. Muss jetzt nicht so viel krass immer Sinn ergeben, aber dafür passt es ja auch,
naja,
finde ich so.
Ich fand halt gut, dass man diesen Bloodthread von Critman bzw. SSSSS Critman nochmal aufgegriffen hat.
Ja.
Weil da ging es halt darum.
Genau.
Deine Sendung hatte das weniger stark.
Ja.
Aber hatte dafür auch dann seine halt Elemente, aber ja, deswegen fand ich das ganz gut, dass es hier so nochmal eingebaut wurde.
Ja, also, willst du jetzt plotmäßig kurz sagen, also irgendwie unsere drei Haupthelden, Yuta kann sich nicht erinnern, was da passiert ist. Die schreiben, also die anderen beiden schreiben halt mehr oder weniger
Rico und Uzumi.
Stück, wo es um Gridman geht für ihr Schulfest. Und irgendwann überlappen sich so anscheinend die Welten, wodurch dann entweder auch Monster wiederkommen und Gridman genutzt werden muss von Yuta, als auch, dass jetzt die anderen Charaktere aus deiner Sendung wiederkommen.
Genau.
Ja.
Ja, im Großen und Ganzen ist das halt auch schon dieses ganze Setup. Und dann passieren eben viele Charakterinteraktionen. Dann wird auch geholfen beim Bau von den Kostümen fürs Theaterstück, wo ich auch sagen muss, der Abend dort, da habe ich richtig Fanweh bekommen. Weil die sagen, ja, sowas wie, ey, lass uns in den Konvini gehen und noch Eis für alle holen.
Alter Lukas, wir sind so auf der Wellenlänge dieses Mal.
Ich musste halt in unsere Japan-Reisegruppe schreiben, ey, ich hab grad so fucking Fanweh. Weil das ist halt auch, was wir jeden Abend gemacht haben. So, gehen wir nochmal in den Konvini Eis holen? Ja, lass nochmal Eis holen gehen. Das ist so geil, es ist so gut.
Ja, bei mir war's kurz danach, und zwar einfach die Stimmung, als sie nachts aus dem Gebäude stehen, wo hinten dran halt dieses helle Licht ist im Sommer.
Ja.
Ich war in der Szene, ich hab's gespürt. Ich hab's gerochen einfach. Wie ich irgendwie früher, keine Ahnung, vielleicht hat man da irgendwas mal in der Schule gemacht oder anderen Gebäude. So als Kind,
das
Jugendlicher.
Ging mir auch so, aber
und genau wie gesagt, das, oh, habe ich gespürt in dem Moment.
Also, der Moment mit dem Eis hat das Ganze nochmal hart überlagert für mich. Also, ich habe das auch gespürt, so was du gespürt hast, aber das mit dem. Ich will schon wieder zurück. Ich habe auch in den letzten 4 Wochen, also wir sind so ziemlich genau vor 4 Wochen gelandet, in den letzten 4 Wochen habe ich auch mehr als 3-4 Mal. Dran gedacht, jetzt nochmal irgendwie ein Konvini, ach scheiße, wir sind in Deutschland, es ist 23 Uhr, nichts hat mehr offen. Und wenn, dann müsste ich sowieso das Auto nehmen und könnte nicht einfach hinlaufen, weil hier alles dumm ist. Wo ist mein Konvini um die Ecke? Das kann ja wohl nicht sein.
Schauen wir mal, wie sich die nächsten Jahre entwickeln mit 24-7-Läden oder ähnlichen
KI-gesteuert.
Ja,
bei uns wird es dann wahrscheinlich eher so Kiosks geben. Anyway, worauf ich hinaus will, das ist ja auch so ein bisschen diese ganze Metanarrative. Die Charaktere sind sehr, sehr menschlich und gerade dieses, du hast es halt doch eher selten, dass so diese Charaktermomente zwischeneinander, so diese, ja, dass das alles so entspannt ist, dass da kein Anime-Bullshit dazwischen ist. Wenn ich sage jetzt Anime-Bullshit als jemand, der sehr viel Anime schaut, so, und das auch in der Regel mag.
Ja.
Deswegen, ja. Aber es war schön, das auch nochmal anders zu sehen. Sehr geerdet.
Richtig. Framing ist halt toll. Da muss ich sagen, ich glaube, ich weiß, was er machen will, weil es wird ja auch öfters mal so gehalten, zum Beispiel, als dann Rika auf der Schaukel ist und redet. Und Yuka ist eigentlich mehr oder weniger, also Yuta steht nur da, also der Frame, das ist ein Frame, der sich nicht bewegt. Kann ich verstehen, dass man da jetzt das so darstellen will, wenn man irgendwie im echten Leben mit jemandem redet, bewegt man sich auch nicht ständig die ganze Zeit hin und her. Und jetzt so kleine Mikrobewegungen zu machen, wird vielleicht dann komisch wirken. Es hat manchmal besser funktioniert. Die Szene ist mir auf jeden Fall am negativsten so aufgefallen, weil gerade Rika sich halt so hin und her bewegt und dann steht dann einfach nur so ganz starr so ein Yuta-Ausschnitt so ungefähr. Aber da merkt man auf jeden Fall, was halt der Director versucht mit halt dieser subtilen Voice-Acting, Dialogen, wie die miteinander haben. Das Framing ist eher einfach absolut großartig über alles. Irgendwie mal aus Weitsicht, durch den Vorhang durch. Absolut toll. Also wirklich mega. Ich hoffe einfach. Also ist okay, wenn er nochmal Gridman macht, aber sonst hätte ich nochmal gerne irgendwas als nächstes von ihm, was vielleicht nochmal mehr das Charakterdrama hat. Das kann er halt richtig geil machen. Also gerade wenn du auch so Trigger siehst, ist halt eher dann jetzt so als, sag ich mal, dritte, schrägstrich, vierte Person, ist halt auch nochmal was ganz anderes, was man jetzt so typisch von dem Studio ja nicht erwartet. Und da hoffe ich auch viel, viel Gutes von ihm in Zukunft.
Mhm.
Und ja, die Charakterinteraktion war nicht so viel. Gab schon ein paar, die aber auch richtig gut waren. Also selbst die Einführung war halt schon einfach so toll. Also das erste war, glaube ich, dass irgendwie dann natürlich Gauma, aber dann als Chisil zufällig irgendwie läuft und dann mit Sho interagiert. Und ich schon so, oh, okay, jetzt kommen alle. Und dann halt Yumu und Yomugi als paarmäßig irgendwie so ein bisschen bantern. Während halt Rika so im Hintergrund sitzt, kann ich euch irgendwie helfen. Aber dann natürlich auch Yuta und hier der eine große Bruder mit Okasan. Da ist ein komischer nackter Typ im Haus. Ja, das hat mir echt gut gefallen. Das war halt schön und du hast ja schon gesagt, also gerade Yomugi und Yuta, wie Yomugi dann so fragst du hier, wieso gestehst du ja nicht die Liebe?
Das hat alles ja, echt super funktioniert. Dann auch später, wo er mit Yume spricht und sagt, die beiden sind übrigens kein Paar, wusstest du das?
Ah, ich liebe es einfach so sehr. Das, auch, das Geile ist auch, dass sie nicht nur so leise zueinander sagen, sondern einfach so, sie scheinen doch kein Paar zu sein. Was? Wieso? Und dann aber gucken beide weg, weil sie es beide gehört haben. Also auch Rika. Und Rika hat es ja auch schon wahrscheinlich so ein bisschen gemerkt, dass, also sie hat ja auch auf Yuta, glaube ich, so gewartet, als sie halt auf der Schaukel war. Muss sie auch.
Ja, vor allem sagt sie ja beim Geständnis am Ende auch nochmal, boah, du hast ja echt lange Zeit gelassen. Also ja. Zu lange.
Mhm.
Ja, du hast Glück, dass ich mich in der Zwischenzeit auch in dich verliebt habe. So. Ja.
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 Ja, Yuta, was soll das? Erklär dich. Yomugi hatte damit nicht so ein Problem.
Ey, aber gerade als wir bei Schaukel waren und halten, also eine Szene halten, also Rika erstmal mega gut animiert, wie sie einfach auf den Boden fällt, aber danach, wie sie mit den zerzausten Haaren einfach Yuta ankommt. Ja. Aber ja. Es ist gut. Mega guter Gag und super gut gehalten. Ah, ich liebe es so sehr. Ja. Wunderschön, wunderschön. Ach Gott, ey.
Auf jeden Fall, was würdest du zu dem Film sagen, fazitmäßig?
Ah,
oder willst du noch weiter darüber sprechen?
Also, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich erwähnen will.
Okay, dann lass uns das machen. Weil in meinem Gefühl ist, ich würde jetzt nur noch durch den Tokusatsu sehen stolpern.
Also, ich sage jetzt einfach noch, was alles cool war.
Und dann diese Metanarrative irgendwie aufdröseln.
Ja, genau, darum haben wir einfach einen Spoiler-Teil.
Okay. Nur, genau, ich wollte nicht unbedingt in den Spoiler-Teil gehen, aber jetzt haben wir einen Spoiler-Teil, toll.
Ja. Was kann ich dafür? Erstmal auch die eine Szene, da wusste ich sofort, okay, ist es die hier Kai Ikarashi-Sequenz, als dann die Animationssequenz, er merkt irgendwie, okay, die Welt, irgendwas stimmt da gerade nicht und dann halt
ja,
krass animiert wurde.
Ja, das war so toll.
Ich habe auf Sakugaboro nachgeschaut und es war natürlich die Kai-Sequenz.
Natürlich.
Das ist immer ganz nett, wenn man dann so, ah, okay, zumindest so ein bisschen was erkenne ich dann noch an Anime. Aber wir kommen ja dann so ein bisschen dazu, dass natürlich Akane dazu kommt. Yay! Mit diesem ganz creepy, oh shit, dieses Ei in dem Auge, den Kreis in dem Auge, bisschen creepy. Mhm. Ja, dann haben wir das Real-Life-Footage, weil ich ganz lustig fand, dass man halt nie den Mund der Schauspielerin sieht, weil es halt nicht die gleiche Schauspielerin ist, die halt voice-acted.
Ja.
Und ja, der Sperrmüll ist auch, ist ein bisschen, sieht ein bisschen zu stylisch aus, wie der da stand.
Ja, generell der Sperrmüll, das hätte man anders machen können. Gerade weil es ja in der Metanarrative auch so ein bisschen drum geht, was Gridman für die Leute bedeutet und den dann irgendwie auf so einem Müllhaufen zu haben. Naja, sie hätte schon in ihrem Zimmer sein können, wie in Gridman dann. Naja.
Und dann natürlich die Magical Girl Animation. Ah, oh, hab ich mich gefreut. Natürlich die Season gesagt, gedacht, ich hab Bock auf Julian. Magical Girls und jetzt kriege ich auch noch ein Gridman Magical Girls. Und es war ja auch eher so in die Dominator-Richtung aus deiner Sendung. Das war auch noch auf jeden Fall, das hat mich gefreut und dass sie halt dann ein bisschen mehr dazukommt. Plus auch, ich fand halt schön dann nochmal, auch wenn sie nicht krass interagiert hat mit Rika, das ist auch so das Ding.
Ja, dass sie sich nochmal ausgesprochen haben, war wichtig.
Genau. Das ist so das Ding, dass ich jetzt, weil ich diese zwei Serien nicht mehr so im Kopf habe, aber da gab es genug Parallelen. Also ich habe mir auch danach nochmal ein paar Online-Diskussionen, weil mich so zwei, drei Sachen interessiert haben, was es genau war oder wie das war. Und da habe ich auch schon gesehen, okay, zum Beispiel am Schluss, als sie halt die Hand so runterhält, also das Ende, als sie sich verabschieden haben, Rika und Akane und Gridman war zum Beispiel, dass sie zusammen die Hand gehalten haben. So Sachen, als auch manche Szenen sind recht ähnlich, der Beginn oder so, gleiches Framing und so weiter. Und da hat mich auf jeden Fall gefreut, und dass Akane da so ein bisschen mitkämpft, ist auf jeden Fall ganz schön gewesen. Als auch, dass sie mit Yuta da so ein bisschen redet. Da hat mir auch
auch, dass sie mit dem Antagonisten zusammenkämpft, ne?
Ja, Alexis. Wo wir dann vorher kurz die Szene hatten, als er reinkam als Vater im Cosplay.
Ja, das ist so mega gut. Vor allem, weil meines Wissens nach kennen wir auch Rikas Vater nicht.
Anscheinend, da komme ich gleich dazu. Bruder, ne? Am Schluss haben wir es vielleicht erfahren. Ich habe jetzt aber nicht nachgeprüft, ob das stimmt, was der Online-Kommentar gesagt hat.
Okay.
Aber da kommen wir nochmal gleich dazu, das ist was anderem. Aber genau, Alexis war wieder da, der ja so das Trigger-eske war, der so ein bisschen an Gurren Lagann erinnert hat. Was
ich,
dann?
Ich finde, der sieht halt 100% aus wie in Promare oder Promare.
Ja, genau, dieses ganze Flammending und so. Und da haben wir natürlich jetzt dann auch mit dem riesigen Universums-Gridman, ist natürlich auch so ein bisschen triggermäßig, die Bildsprache hat man alles schon mal ein bisschen gesehen.
Generell auch dieses, wir gehen immer noch eine Stufe weiter raus, ist ja sogar also noch waren von Gainax so übernommen.
Wir waren ja kurz im Weltall, gingen natürlich dann auch schnell wieder auf die Erde.
Ja. Ja, aber das war alles ziemlich gut. Das hat alles sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war auf jeden Fall super. Wir haben ja schon erwähnt, dann auf jeden Fall der Endkampf mit. Natürlich war uns klar, dass die sich irgendwann alle zusammen verbinden für neue Verbindungen.
Ja.
Das war ja klar. Ja. Aber halt zumindest zweite Opening, das erste Opening hat geklappt. Der neue Gridman Universe Song war eher schon meh. Also ich hab ja gehofft, weil ich finde den...
Ich fand den Chor fast ein bisschen cringe.
Ja, also im Original
war das... Wir wissen ja, Chöre, die deinen Namen singen, sind...
Ja.
Ah. Ja.
In SSSS Gridman gab's ja so eine neue Version von dem Original-Gridman-Opening-Song. Human No Hero oder so. Der halt für die krasse Mega am Schluss Entwicklung war. Und der Song ist halt ein richtiger Banger. Und da habe ich halt gehofft, dass der noch mal für jetzt dann richtig am Schluss aufgespart wird für den Endschlag oder wie auch immer. Und da war das schon eine Enttäuschung. Aber als Credits-Song finde ich den gut. Also wirklich für die Credits hat er super gepasst, fand ich.
Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass sie Gomas Arc zugemacht haben, war nett. Also nicht nur, dass er sich verabschieden konnte, sondern dass er auch seine Prinzessin nochmal getroffen hat. Ja. Ob das jetzt so viel Sinn macht, in Universe sei dahingestellt. Oder dass sie ihm nochmal geschrieben hat, auf die Rückseite von dieser dämlichen Krabbenrechnung, dass er aufhören soll, sich selbst deswegen fertig zu machen. Ja, echt schön.
Lustig.
Da hat auch sein Arc endlich mal ein Ende gefunden.
Ja.
Weil das war was, was bei deiner Sendung so ein bisschen am Ende im Raum stand. Was ist jetzt mit ihm? Hat er sein Closure bekommen? Naja.
Lustigerweise, also daran konnte ich mich noch dran erinnern, dass er ja die Mumie war, die in der Originalserie mal eine Folge und die Prinzessin drin vorkam. Und da konnte ich mich dann so auf einmal dran erinnern, was mir bei Dennis Sandon hier eingefallen ist. Ob das vielleicht mit einem anderen Medium, was ich sehr mag, oder nicht Medium, sondern einem anderen Titel, den ich sehr mag, der ein Videospieltitel ist, ob das damit irgendwas zusammenhängt ist. Und zwar, Lukas, du weißt ja, bei jeder Nintendo Direct, auf was hoffe ich?
Ja, auf Chibi-Robo.
Richtig, denn in Chibi-Robo gibt's, also für die Leute, die es nicht kennen, bist du ein kleiner Roboter, der irgendwie Haushalt hilft. Und es hat so ein bisschen Toy-Story-Aspekt mit drin, dass die Spielzeuge zum Leben erwachen. Und im Zimmer des Mädchens, des kleinen Mädchens der Familie, ist unter dem Bett eine Mumie. Und irgendwo auf dem Schreibtisch ist so ein Spielzeugschloss mit einer Prinzessin. Und da ist so ein bisschen schönes Beast-Vibe. Und da dachte ich, okay.
Und dazwischen steht ein riesen Dino-Xenon mit allen Anbauteilen.
Nee, es gibt zwar auch Mecha-Zeugs und sowas, also es gibt auch so einen Power Ranger-Typ, oder wahrscheinlich ist dann eher ein Kamen Rider-Typ. Und da dachte ich so in dem Moment, könnte sein, entweder, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Trope ist, aber könnte es sein, dass die sich damals daran haben inspirieren lassen. Weil wird auch zeitlich so ein bisschen kommen, dass die damals 2002 oder so irgendwelche Japaner, gerade weil es auch mit Spielzeug zu tun hat, habe ich mir gedacht, könnte irgendwo sein vielleicht. Aber gut. Genau, du hast aber gut gesagt, gerade auch dann Yomugi und natürlich Gauma, dass die nochmal ihr richtigen Abschied alles bekommen. Ist alles richtig schön gewesen. Plus natürlich dann auch noch, du hast ja schon gesagt, dass Yomugi einfach fucking Chad ist, dass er halt am Schluss nochmal so hier das bringt, dass Yume seine Familie ist, also vielleicht so ein bisschen heiratsmäßig, was da kommt. Ist halt auch stark einfach von
Yomugi. Das fand ich so stark, ja.
Also auch die After-Credit-Scene halt dazu. Mann, oh Mann, oh Mann.
Die After-Credit-Scene ist halt auch so fantastisch.
Ja, wo wir auch sehen, dass anscheinend Dungeon Meshi im Gridman-Universum existiert. Fand ich auch ganz nett. Mhm. Kleine, schöne Referenz.
Ja. Willst du noch über andere Charaktere sprechen, die mit dazugekommen sind? Oder
die meisten anderen haben eigentlich nicht so viel für mich gehabt. Also dann natürlich, die kamen halt alle wieder, haben auch teilweise dann zum Beispiel die Form aus Dawn of Xenon bekommen mit den beiden Kaiju-Leuten.
Mhm.
Aber da hatte ich jetzt nicht so, war nicht so interessant für mich. Ich habe halt noch so zwei, drei kleine Sachen, aber.
Ich möchte noch kurz über Koyomi und Chise sprechen.
Mhm.
Weil bei denen wird so ein bisschen deutlicher, dass im Deine Zen-Universum auch ein bisschen Zeit vergangen ist, nicht nur im Gridman-Universum. Und dass Koyomi immer noch keinen Job hat, ist ganz schön deprimierend. Aber dass Gauma ihm Mut macht, ist schon, war am Ende auch schon ganz schön.
Kann ich bei dir anfangen? Was will ich mit dem Nichtsens wie dir? Autsch.
Genau. Ansonsten, ja, du hast schon recht, also so Anti und so weiter war dann eher Beiwerk. So, ah, der muss auch noch schnell irgendwo rein. Crit Knight, los. löst mal die Story auf, Crit Knight.
Echt so.
Wir wollen fighten.
Was dir vielleicht dann noch natürlich aufgefallen ist, ich glaube, jedem, der es geguckt hat, okay, wer war der Motorradfahrer?
Mhm.
Habe ich mir schon halb denken können. Drew, was denkst du? Ich glaube, das könnte jeder schon so ein bisschen vermuten.
Sag doch einfach.
Also, ich habe mir gedacht, okay, das wird wahrscheinlich irgendwie entweder eine Hauptfigur aus einer vorigen Gridman-Serie gewesen sein. Das war anscheinend auch der aus der Originalserie. Und also, der sich mit Gridman verschmolzen hatte aus der Originalserie. Und deswegen habe ich gesagt, ich komme darauf zurück. Angeblich wäre das am Schluss der Vater von Rika, weil der mit am Tisch saß. Das habe ich aber nicht nachgeprüft. Müssen wir nochmal gucken.
Ja, das hört sich aber ein bisschen Quatsch an, weil er hätte ihn ja reinlassen können, so. Ist ja dann einfach weitergefahren. Und Yuta stand dann so davor, kann mir jemand aufmachen? Hallo,
naja, ich muss ganz
dringend zu Gridman.
Ah, ich weiß nicht mehr genau, aber er hat ja so einen komischen Satz gesagt, der irgendwie so, als ob er wüsste, was er da drin macht, was er da macht. Also als ob er vielleicht auch den Laden kennt oder
das
so.
Das auf jeden Fall.
Also ich könnte es mir vorstellen, ich fände es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen weniger gut. Ich will jetzt nicht, dass irgendwie dann noch da die Verbindung ist zu dem alten Gridman, darum der Computer irgendwie da drin wäre oder so, aber kann ich jetzt nichts dagegen sagen, weil ich es nicht überprüft habe.
Ich fände es auch weniger gut, deswegen ist es auch in meinem Headcanon Quatsch.
So, ist halt Quatsch einfach, ne? Ist halt Quatsch.
Ja, ist es. Wollen wir ein Fazit ziehen?
Willst du nicht noch die Metanarrative nochmal?
Da kriege ich nur Kopfweh. Nee, Spaß. Also, Metanarrative ist natürlich, das wissen wir ja auch schon seit SSSS Gridman, dass Gridman so eine Entität ist, die in verschiedenen Universen stattfindet und je nachdem teilweise das Universum um ihn geschaffen ist, und jetzt bekommen wir eben auch noch die Bestätigung, dass eben alles, all diese Universen an Gridman hängen und es erst so was Formloses war, dann haben die Menschen ihm eine Form gegeben als Gridman und dadurch sind ganz viele Universen entstanden und Gridman Universe ist nicht nur das Gridman-Universum, sondern ist auch ein Mech, in den du einsteigen kannst und den du fahren kannst. Der Gridman-Universe eben.
Ja, also ich hätte es eher so ein bisschen wegen, es geht ja so um Fiktion, darum Akane jetzt auch irgendwie als Zuschauerin, hat jetzt ein bisschen eingegriffen, da geholfen vielleicht, dass
genau.
Also Zuschauer, als auch mit dem Ganzen, dass irgendwie Tokusatsu irgendwie fake ist oder so. Aber ich glaube, vielleicht gut reinspielt, ganz am Anfang fand ich auch mega süß, als sein Kumpel mit der Plüsch, ich hab's jetzt als Ultraman-Figur, knuddelt und so leicht weint, dass es halt so einfach jetzt mal ein bisschen Media-positiv ist für Fiktion, weil es ja öfters mal so, okay, alles ist Eskapismus, ist schlecht, dürfen wir nicht. Und hier ist ja auch so, weil es ja doppelt Meta ist, dass innerhalb dieser Fiktion, es wird ja auch eine Fiktion geschrieben, um halt diesen Plot voranzubringen, damit die beiden zusammenkommen. Und so habe ich es halt ein bisschen interpretiert, dass halt Gridman halt dafür das so ein bisschen steht.
Das ja sowieso. Und durch das, dass eben diese Realfilmebene noch dazu kommt, wird uns eben gesagt, okay, dieses Universum ist real, aber als anderes Universum. Und zwischendrin kommt nur ganz kurz auf, fragen sich die Leute auch, hey, wenn wir hier in dem Universum sind. Aber nee, all meine Entscheidungen waren meine eigenen. Und das war dann so ein bisschen, ja, cool. Da ist auch so ein bisschen acknowledged, dass was, wenn die geschaffen wurden von der Abstraktionsebene weiter oben, wie sieht's dann aus mit Determinismus, was sind deine eigenen Entscheidungen und so weiter. Aber das wird dann recht schnell zur Seite gewunken mit, ja, aber meine Entscheidungen sind meine eigenen. Und deswegen hauen wir jetzt diesen Mecker auf die Fresse.
Ja, gut. Bevor wir ins Fazit gehen, willst du noch kurz meine Offenbarung oder was, wo ich einfach dachte, ja, ach, dass ich das in dem Anime so... Erstmal, ich habe es auch mal kurz hier auf die Trello-Karte gemacht. Die Szene gab es mal kurz im Flashback. Und in diesem Moment, das hört sich so scheiße an, das tut mir so leid, aber ich habe so gemerkt, oh fuck, ich finde Anime-Girls einfach so cute und ich bin so froh, mit Anime angefangen zu haben. Ich finde Anime... Mädchen finde ich einfach so super. Ich finde es einfach cute, süß, mega toll. Ich liebe es einfach so fucking sehr. Das war so in dem Moment, wo ich irgendwas so, oh fuck, irgendwie, weshalb realisiere ich gerade das irgendwie so krass? Das ist irgendwie so, ja, okay, mag man halt vielleicht, aber so, nee, ich liebe das gerade alles richtig sehr daran. Ich finde es halt echt einfach nur diese eine Bewegung, dass sie halt mega cute ihm so in die Seite sticht oder so. Ich finde es halt irgendwie in dem Moment einfach so mega toll. Da hättest du, während du bei mir gesessen hättest, und vielleicht kurz rübergeguckt hättest, weil Flashback war, hättest gedacht, okay, was gerade, hat er irgendwie irgendeine Gleichung gelöst oder so? Was ist da dann gerade los? Da ist mir irgendwas aufgegangen.
Also, willst du mir sagen, du bist auch so ein 2.5-Dimensional-Lover?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber
so ein, wie heißt der Typ? So wie die Hauptfigur. Ich liebe nur 2D.
Nee, aber ich hab zugemerkt, so irgendwie, also das finde ich gerade richtig, richtig geil. Also darum, die Character-Designs spielen halt natürlich krass mit rein, aber da habe ich so gemerkt, so ey, ich finde das halt alles, das Konzept finde ich halt richtig toll. Das macht mich halt richtig glücklich. Das macht mich wirklich richtig, richtig glücklich. Und das zweite war dann gegen Ende, und zwar die Stimmung, als die beiden alleine so hier über das Ende des dunklen Fests zu laufen in der Schule. Und ich muss mich echt bei dem Film ein bisschen bedanken einfach. Der hat so echt ein paar schöne Erinnerungen bei mir, bei meiner Schulzeit einfach wachgerufen. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ein bisschen war, ob ihr viele Veranstaltungen mal hattet in der Schule, nach
dunkel, nicht so.
Abends.
Also abends ja schon. Also gerade wenn im Winter irgendwie Klassenweihnachtsfeier ist oder so.
Ja, genau, so
Sachen. Es ist im Winter halt um 16 Uhr schon dunkel.
Gerade wenn es auch mit der Klassenfeier war. Da habe ich echt so ein paar Sachen, da habe ich echt so wirklich wachgerufen, wie ich irgendwie ähnlich, gleiche Stimmung mit einem Mädchen oder sogar auch meinem Crush irgendwie da unterwegs war. Und da dachte ich so, ey, das hat mich nochmal richtig mitgenommen am Schluss kurz. Fand ich nochmal echt schön. Also habe ich nochmal, ich glaube, ich habe mal sogar kurz ein bisschen Gänsehaut bekommen. Weil ich kann mich vielleicht mal so an Situationen erinnern. Aber das hat halt nochmal richtig die Stimmung hochgeholt, die ich, glaube ich, einfach mir, wenn ich so dran denke, so okay, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was waren so schön mal kurze, keine Ahnung, Highschool-Romanzen bei dir, so ein bisschen in Anführungsstrichen, oder was du irgendwie mal schön fandest, so, was du da so eine Erinnerung hast, dann würde ich vielleicht dran denken, aber da ich es nochmal so ein bisschen nachgefühlt habe, das war nochmal echt schön. Und das alles, so das Gesamtpaket, war dann echt, wo ich dachte, oh, super Unterhaltung der Film. Also, wirklich. Hat zwar seine Schwächen einfach, nicht ganz das, was ich gehofft habe, aber auch viel anderes. Und darum, also mir hat der Film richtig gut gefallen, weil ich halt ein bisschen schade, dass sie nicht zusammen sehen konnten, als auch, dass er nicht im Kino war. Mensch, Crunchyroll.
Ja. Sollen wir ein Fazit ziehen?
Gerne.
Also gehen wir jetzt aus dem Spoiler-Teil raus?
Ja, das kann man dann schon ins Fazit mit reinnehmen.
Okay. Weil ich wollte noch mal sagen, auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Boah, was war das für ein Spoiler-Teil?
Boah, ihr müsst wirklich diesen Film schauen. Was ich da alles erzählt von mir. Das ging ja wirklich in meine Psyche. Ach oh Gott. Oh, ja, ich hab mich dir offenbart, Lukas.
Fühlt
aber
sich
echt
an wie eine ganz eigene Podcast-Episode, diese beiden Spoiler-Teile.
Aber wirklich bei dir, okay, so ein ja, Charakterdrama mit Coming of Age, was ist nochmal für dich?
Und bei dir so Duckesatze, Leute, die sich mit Wunden anziehen aufs Maul.
Ey, das wirklich, das zeigt uns beide so gut. Das passt so gut zu uns beiden, ey, Lukas.
Okay, wir sind noch nicht ganz fertig.
Natürlich.
Was ist denn dein Fazit zu Gridman Universe?
Nicht ganz das, was ich gehofft habe. Bisschen mehr Fanservice, als ich gedacht habe. Ich finde es aber trotzdem als Unterhaltungsfilm echt super. Also hat mir richtig gut gefallen. Ich bereue es, dass wir nicht zusammen gucken konnten. Der wäre noch mal geiler gewesen. Vielleicht irgendwann mal noch mal. Ich weiß aber nicht, ob er dann so gut wirkt.
Mhm.
Und ja, ich hoffe einfach, dass der Director mehr macht. Gridman muss nicht unbedingt sein. Der kann auch gerne mal einen Charakter daran machen. Wenn es so ist, dann gucke ich es trotzdem weiter. Die Tokusatsu-Szenen waren auf jeden Fall das, auch wenn die Action vielleicht hin und wieder mal ganz ansprechend waren, eher das, wo ich dachte, okay, ich hätte jetzt lieber das andere. Aber das hat dann zumindest die Climax noch ganz gut funktioniert für mich. Und ja, ich habe mich richtig drauf gefreut und es hat zumindest auch gut geliefert.
Weißt du, es ist selten. Es ist wirklich selten, dass du ein Fazit ziehst und ich dem wirklich nichts hinzuzufügen habe. Aber dem ist nichts hinzuzufügen.
Ah, das hat mich auch gefreut. Da waren wir wirklich diesmal richtig auf einer Wellenlänge. Das ist echt toll.
Ja.
Freut mich.
Es sind aber auch zwei sehr großartige Filme.
Also ja, echt super. Also, die sind echt toll. Wow.
Okay. Damit beenden wir, glaube ich, für heute die Folge.
Oh ja.
Ich bin der Lukas oder der Tetz und so findet ihr mich auch auf meiner Animalist und Twitter. Bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukul, L-U-K-E-U-H-L auf meiner List und Twitter. Zum Glück ist auf dieser Liste nicht mehr Gridman Universe, denn das ist die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nonnenbiori Nonstop, Bacano, Aria the Animation, Monogatari außer Bark und Kiso Monogatari und Offen Monster Season, Natsubu Book of Friends, One Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kagegi Revue Starlight Movie und Today's Menu for the Email Family.